Frauenleben. Inspirierende Frauen und ihre Zeit. Ein Podcast von Susanne Popp und Petra Hucke.
Hallo Lorelei.
Oh no. Oh no. Ich bin's nicht. Aber ich habe sie kennengelernt.
Ja, sogar ganz persönlich.
Ich habe sie persönlich kennengelernt, aber vielleicht für alle, die mehr den Podcast verfolgen und nicht so ganz, was sonst noch so läuft, soll man vielleicht noch dazu sagen, warum du mich Lorelei nennst. Also das liegt jetzt nicht an meinem
an deinem wallenden blonden Haar, es wird auch passen.
Leicht ergraut bin ich eher als blond. Nee, ja. Nee, aber ja, ich habe ein Buch geschrieben. Yeah! Und es ist erschienen. Lorelei, die Frau am Fluss. Könnt ihr alle kaufen. Genau. Müsst ihr alle kaufen.
Ich kann auch eine große Leseempfehlung aussprechen. Das ist ein schönes Buch.
Ja, das freut mich. Also es ist wieder ein historischer Roman und es geht um den Rhein, hauptsächlich um den Mittelrhein. Und um den Oberrhein, also zwei Rheinabschnitte. Ich weiß, es gibt noch den Niederrhein und es gibt natürlich auch noch den Rhein in der Schweiz, wo die Quelle entspringt und so weiter. Ja, aber ich habe mich auf Mittelrhein und Oberrhein konzentriert und auf die erste Hälfte des 19. Jahrhunderts. Und darum heißt das Buch auch Lorelei, denn in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts wurde die Lorelei erfunden, kann man vielleicht sagen. Mhm. Genau.
Ja. Genau. Gibt ja viele, die denken, das hat irgendwie sowas mit Nibelungenringen und so zu tun, aber
ja, Nibelungen ist so die andere große Geschichte vom Rhein, ne, die einem dann einfällt wahrscheinlich. Ja. Aber viele verbinden tatsächlich mit Lorelei auch eine Sagengestalt. Ja, und die wurde eben im 19. Jahrhundert erfunden und ich fand auch die Geschichte, wie die erfunden wurde und in welchem Zeitgeist, was die Menschen damals gedacht haben in der Romantik, was ist denn überhaupt die Romantik? Und es hat mich auch interessiert, ja, wie ist das, wenn man heute ein Buch schreibt, was die Romantik so ein bisschen zum Thema macht und gleichzeitig aber auch eine ganz eigene Geschichte erzählt, ja. Also das ist alles in der Lorelei. Und ich habe natürlich nicht die echte Lorelei gesehen, aber ich habe die Tourismusbotschafterin des Mittelrheintals kennengelernt und die hat ein sehr schönes Kleid an und lange blonde Haare und nennt sich natürlich Lorelei. Und sie hat einen goldenen Kamm dabei.
Und sie war auf deiner Lesung, als du da deine Premierenlesung hattest.
Richtig, sie war auf meiner Lesung in St. Goa und das war ganz großartig. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Ja, und wenn ihr den Podcast hört, dann habt ihr die Chance, noch weitere Lesungen zu hören, zu sehen. Könnt ihr dann am besten auf meiner Webpage finden, susannepopp.de. Da sind dann immer alle aktuellen Termine. Anfang Mai gibt es noch ein paar Lesungen.
Sehr schön.
Ja, und anlässlich des Buchs hab ich auch so ein bisschen die Frau ausgewählt, die wir euch heute vorstellen wollen.
Wir bleiben also im Thema.
Ja, wir bleiben im Thema und weichen so ein ganz bisschen von unserer Maxime, von der Maxime unseres Podcasts ab, weil wir ja hauptsächlich uns mit Wissenschaftlerinnen oder auch Unternehmerinnen, also alles eigentlich jenseits von Kunst und Kultur oder Kunst und Literatur.
Ja.
Ich weiß nicht mehr, wie ich den Satz angefangen habe.
Ich auch.
Befassen. Ich glaube, befassen könnte passen. Ja, heute geht es nämlich um Bettine von Arnim. Schon mal gehört?
Ja, schon mal gehört. Ich habe mich ja auch eine Weile mit der Goethezeit so beschäftigt, weil ich da mal was drüber schreiben wollte und hoffentlich irgendwann auch noch schreiben werde. Und da ist sie natürlich immer aufgetaucht, wie so ein kleines Äffchen. Also von ihr wird immer so beschrieben, dass sie, wie war das, irgendwie lieber auf dem Tisch sitzt als am Stuhl, als auf einem Stuhl am Tisch oder so. Und sie war immer so sehr, sehr extrovertiert und sehr ein bisschen so merkwürdig. Und man wusste nicht so ganz, ob man sie ernst nehmen kann. Das schreiben so die Männer über sie.
Das schreiben die Männer über sie. Und ich glaube, ernst nehmen muss man sie. Und ich finde, weshalb sie sehr, sehr gut passt in unseren Podcast, ist, dass sie nämlich sehr inspirierend ist. Also das ist sie wirklich. Sie ist wirklich inspirierend. Man kann sich aus ihrer Lebensgeschichte oder aus ihrer Lebenseinstellung auch heute noch einiges herausziehen. Mhm. Ist auch für heutige Frauen immer noch interessant und spannend. Also, mir hat es unheimlich viel Spaß gemacht, das auch vorzubereiten. Also natürlich war es für mich jetzt auch praktisch, weil ich eh in dieser Zeit unterwegs war. Und sie ist die Schwester Halbschwester von Clemens Brentano. Und der hat ja die Lorelei-Figur so ein bisschen ins Leben gerufen mit seinem Gedicht, was 1802, glaube ich, zum ersten Mal veröffentlicht wurde. Und deswegen hat das also für mich auch einfach so gut gepasst. Und wie gesagt, es ist eine wirklich inspirierende Frau. Ja, Petra, du hast es ja schon gesagt, sie wird so ein bisschen, ja, als Äffchen. Ich habe immer auch den Begriff Kobold gehört. Also sie war wohl auch einfach nicht sehr groß jetzt vom Körperwuchs her. Aber das ist sicherlich noch kein Grund. Es ist, glaube ich, wirklich, dass die Leute sie nicht richtig einordnen konnten. Mhm. Also Bettine von Arnim, das ist ihr Ehename. Sie ist geborene, ich sage jetzt mal den kompletten Vornamen.
Musst du vorher Luft
holen. Katharina, Ludovica, Elisabetta, Magdalena. Brentano. Mhm. Sie selbst hat sich aber Bettine genannt, also auch nicht Bettina, sondern sie hat immer mit Bettine unterschrieben, ihre Briefe zum Beispiel, daher wissen wir das. Mhm. Geboren 1785 und zwar, tata, am 4. April, das heißt praktisch mit Veröffentlichen unseres Podcasts ist sie vor 239 Jahren geboren.
Können wir ihr gratulieren zum Geburtstag.
Ist vielleicht nicht ganz das typische Jubiläum, 239 Jahre, aber ich finde,
ne? Es hat bestimmt irgendeine tiefere Bedeutung.
Ist garantiert. Also ihr Vater hieß Peter Anton Brentano. Brentano ist ein italienischer Name und er kam eben auch aus Italien. Das war eine italienische Kaufmannsfamilie aus Tremezzo am Comer See und er war schon seit 1762 in Frankfurt, oder er muss schon länger dort gewesen sein, denn da hat er schon das Bürgerrecht bekommen. Ja, seine erste Frau starb jung, die hat er jung geheiratet und sie starb auch jung. Und er ging dann eine zweite Ehe ein, da hatte er aber bereits 6 Kinder. Ja. Und er heiratete dann die 18-jährige Maximiliane. Maximiliane, das war die Tochter von Sophie La Roche. Mhm. Und Sophie La Roche war damals eine berühmte Schriftstellerin. Aber ich werde nachher über die noch mehr sagen, weil das ist ja die Großmutter von Bettine. Und sie hat dann später eine Zeit lang bei ihr gelebt, in ihrem Haushalt gelebt. Und dann würde ich nachher noch ein bisschen auf Sophie von La Roche eingehen. Ja. Also er heiratete die 18-jährige Maximiliane und blieb dann 19 Jahre lang mit ihr verheiratet bis zu ihrem Tod. Maximiliane bekam 12 Kinder. Puh. Und starb bei der Geburt des 12. Kindes. Also 4 dieser Kinder starben auch jung. Und Bettine ist das 7. Kind. Also sie ist 8 Jahre alt, als die Mutter stirbt. Also sie hatte sehr viele Geschwister. Und er hat nämlich noch ein drittes Mal geheiratet, ihr Vater. Eine junge Adlige, die war 24 Jahre alt und er war 60. Also das sind schon immer Altersunterschiede.
Hm. Und wie viele Kinder kamen dann noch dazu?
2 Söhne. Oh. Also insgesamt hatte Bettines Vater 20 Kinder. Oh. Ja, ich hatte schon gesagt, der Vater heiratet ein drittes Mal. Da ist Bettine 10 Jahre alt. Und sie wird dann zur Erziehung in ein Kloster gesteckt, also ich glaube kurz bevor er heiratet schon, in ein Kloster in Fritzlar. Und da bleibt sie dann 2 Jahre, sage ich gleich noch was dazu. Es gibt ein Zitat von Bettine, da sagt sie, es war einmal ein Kind, das hatte viele Geschwister. Und sie schätzt aber nur, wie viele Geschwister sie hat. Also das muss recht unübersichtlich gewesen sein. Und so erklärt sich auch, dass sie ihren Bruder Clemens Brentano, also die beiden hatten eine recht enge Beziehung, weil sie so ein bisschen Außenseiter in der Familie waren, dass sie den erst relativ spät kennenlernt. Also nicht, also die haben nicht immer alle zusammen gelebt, so darf man sich das nicht vorstellen.
Es sind ja auch große Altersunterschiede.
Ja, und die Kinder wurden auch getrennt und zu Verwandten gegeben oder eben ins Internat, ins Kloster, wo auch immer hin. Mhm. Also in der Biografie, die ich gelesen habe, da wird ihr Leben in so drei Abschnitte unterteilt und ich glaube, das kann man ganz gut so übernehmen. Also das eine ist eben diese Jugendzeit, also Kindheit und Jugendzeit, wo sie ganz viel rauszieht. Also das meiste, was sie dann später auch veröffentlicht, das wurzelt in ihren Kinder- und Jugendjahren. Dann 2 Jahrzehnte Ehe. Sie war Ehefrau und bekam selbst 7 Kinder. Und dann ein drittes Leben. Also sie führte ein drittes Leben, nämlich als Autorin. Aber da war sie bereits Witwe. Also sie hat ihre ganzen Bücher veröffentlicht, als sie schon Witwe war. Und ich nenne auch gerade kurz die wichtigsten Werke, weil manche davon habt ihr bestimmt schon gehört. Das eine ist Goethes Briefwechsel mit einem Kinde. Dann hat sie eins geschrieben über ihre Jugendfreundin, das heißt die Günderode. Da geht es um Caroline von Günderode. Und dann noch den Frühlingskranz. Das ist also der Briefwechsel mit ihrem Bruder Clemens Brentano. Also das sind so 3 wichtige Werke, die alle in ihrer Jugend irgendwie wurzeln. Und dann hat sie aber noch ein weiteres Buch geschrieben oder sie hat noch mehr veröffentlicht und ein weiteres, was auch noch eine gewisse Bedeutung erlangt hat. Das heißt, dieses Buch gehört dem König. Also da ist praktisch die Widmung, ist praktisch der Titel. Sage ich dann auch gleich noch was dazu. Also sie schreibt dann später, als erwachsene Frau, schreibt sie ihr Leben quasi zum Kunstwerk um. Und das auch gegen den Willen der Familie. Also das ist so eine Art einfach der Selbstermächtigung. Ja. Mhm. Und das wurzelt wirklich sehr stark in ihrer Kindheit, weil sie kämpft schon als Kind dafür, ihrer Natur treu sein zu dürfen und sich selbst zu lieben. Also sie steht für innere Autonomie und Freiheit. Und damit eckte sie eben auch stark an. Also sowohl in der Familie als dann auch in der Gesellschaft, als sie älter wurde und immer mehr auch nach außen wirksam wurde. Ne, dann kamen dann eben so diese Kommentare, so wie wir auch ja schon praktisch in unserem Prolog so ein bisschen gesagt haben. Ja, sie galt als ein bisschen schräg, ein bisschen komisch, man konnte sie nicht so richtig einordnen und so. Und das ist eben, weil sie sich nicht immer allem einfach so gefügt hat. Mhm. Auf ihre alten Tage wird sie dann eben rebellisch und mischt sich unter anderem auch in die Politik ein und das ganz eindeutig auf der Seite der Schwachen und der Verfolgten. Und sie sagt selbst, also den Philistern zum Trotz. Also Philister sind so die Spießbürger, von denen will sie sich nichts vorschreiben lassen. Und ihr Werk, wenn man das mal so zusammenfassen soll, dann würde man sagen, es hat eine starke Nähe zum gesprochenen Wort oder zum Brief. Also sie veröffentlicht sehr oft Briefe oder sie erfindet Dialoge. Und das ist sehr nah an der Kultur der damaligen Zeit, dem Salon, also dem literarischen Gespräch im Salon. Also das Salongespräch und der Briefwechsel, daraus macht sie praktisch ihre Bücher.
Ja, das mit den Briefen war ja immer so, dass das praktisch noch so die Gattung war, die man Frauen noch so zutraute. Die sollten keine richtige Literatur schreiben, aber ihre Briefe konnten sie dann so veröffentlichen.
Ja, das stimmt, das stimmt. Wobei man auch sagen muss, Bettine war wohl eine ganz großartige Briefeschreiberin und von daher kam ihr das auch wahrscheinlich wirklich sehr entgegen. Und sie hatte dann später auch tatsächlich einen literarischen oder überhaupt einen Salon, in dem auch über Politik gesprochen wurde. Und Kommunikation war ihr, glaube ich, einfach sehr wichtig. Also Kommunikation und der Austausch mit anderen. Also ich glaube, das stimmt, was du sagst. Ich glaube aber auch, dass ihr diese Verschriftlichung von Dialogen und Briefe zu publizieren, dass ihr das auch persönlich sehr nahe lag. So, also gehen wir nochmal zurück zu ihrer Kindheit. 1794, da ist sie also 9 Jahre alt. Da kommt sie, ich habe es eben schon gesagt, mit 2 Schwestern ins Kloster nach Fritzlar zu den Ursulinen. Also katholische Erziehung. Ihr Vater kam ja aus Italien und war natürlich katholisch. Und es gefällt ihr dort. Also anders als ihre Schwester zum Beispiel, die sich da wohl gar nicht so wohl gefühlt hat, gefällt es ihr dort. Also sie liebt den Garten, sie beschäftigt sich zum Beispiel gerne mit Pflanzen, mit Bienen. Sie liebt die Schwester Imkerin, lässt sich alles zeigen, oder die Schwester Gärtnerin. Was sie nicht interessiert, ist der Glaube. Also es ist wohl eher so, dass sie die Gottesdienste verschläft. Mit dem Katholizismus kann sie nicht so viel anfangen. Und was sie besonders daran stört, ist die Vorstellung, dass die Menschen Sünder sein sollen. Also im katholischen Glauben sind die ja erstmal, oder auch eigentlich nicht nur im katholischen, christlichen Glauben sind die Menschen erstmal Sünder und müssen eigentlich ihr ganzes Leben von dieser Erbsünde befreit werden. Ja.
Waren denn da mehrere Kinder in dem Kloster, nehme ich an, oder? Wie so eine Art Internat? Oder
ja, das muss wie so eine Art Internat gewesen sein. Und sie war ja auch mit zwei Schwestern dort. Ja. Also sie war auch nicht alleine dort. Insgesamt blieb sie 2 Jahre. Und wie großen Eindruck die Nonnen auf sie gemacht haben oder dass sie die geliebt hat, das sieht man auch daran, dass sie ihnen dann später als erwachsene Frau die Handschrift des Goethe-Buchs vermacht hat. Also Goethes Briefwechsel mit einem Kinde. Doch, so heißt es weiter, die Nonnen hätten diese Handschrift verbrannt und haben, weil sie ein schlechtes Gewissen hatten, das Naturkind Bettine so verzogen zu haben. Also das, es war dann vielleicht ein bisschen einseitig, diese Liebe. Ja, 1797 verstirbt leider der Vater, zu dem sie ja eigentlich eine enge Bindung hatte, die natürlich auch schon darunter gelitten haben dürfte, dass sie da ins Kloster musste. Vormund wird ihr Halbbruder Franz, also einer der erstgeborenen Söhne ihres Vaters. Und die Schwestern werden aus dem Kloster genommen. Also Bettina hat die Bibel kennengelernt, aber die entwickelt ihren ganz eigenen Glauben. Und das finde ich schon sehr bemerkenswert für so ein Kind und dann auch für die jugendliche Bettine. Also mit dieser Drohbotschaft des Christentums kann sie nichts anfangen. Sie bezeichnet Jesus als Seelenschmetterling und die Kirchgänger als ängstliches Raupengeschlecht. Und ihre Religion, also sie sagt, sie spricht auch später eher spielerisch davon. Es ist jetzt nicht so, dass sie Philosophin gewesen wäre, ja. Aber sie macht sich Gedanken in dieser Richtung. Ihre Religion ist der zu sich selbst kommende Mensch. Also sie sagt zum Beispiel, Zitat, ich soll doch mein Eigen werden, denn sonst wäre ich umsonst. Mhm. Also Selbstvertrauen ist für sie auch Vertrauen auf Gott, aber fromm sein heißt auch, sich selbst zu lieben und die eigene Schönheit zu lieben. Und ich glaube, für sie besteht kein Zweifel daran, dass sie eine schöne Seele hat, dass sie schön ist. Also sie will sich selbst lieben. Jeder soll neugierig sein auf sich selber. Jeder soll sich selbst zutage fördern, wie aus der Tiefe ein Stück Erz oder ein Quell. Mhm. Und ich finde, das ist einfach eine unheimlich schöne Botschaft. Ja?
Und also sehr so modern. Auf
sich, und sehr modern. Also dieses... Und ich glaube, das kennzeichnet so ihre Haltung und ihr Leben. Sie lässt sich nicht leicht was sagen. Sie entscheidet selbst. Und deswegen finde ich Bettine von Arnim auch so inspirierend. Sie sagt noch, mir deucht, mit den 5 Sinnen, die Gott uns gegeben hat, können wir alles erreichen. Ja, jetzt kommen wir zu der Großmutter, Sophie von La Roche, über die könnte man ja einen eigenen Podcast machen. Ja. Also das war ja auch eine ganz besondere Frau. Sie kam eigentlich aus bürgerlichem Elternhaus und hat dann eben 1753 den kurmainzischen Hofrat Georg Michael Frank von La Roche geheiratet. Also sie hat dann einen Adligen geheiratet. Er war erst in Mainz und dann war er als Koblenz, also sie ging dann immer mit natürlich, ne? Und dann dann in Koblenz als trierischer Geheimrat. Und die Frau von La Roche, also die Großmutter von Bettine von Arnim, unterhielt dann in Ehrenbreitstein einen, also einen literarischen Salon, weil die haben dann in Ehrenbreitstein gelebt. Dummerweise wurde dann 1780 der Ehemann aus den Diensten als trierischer Geheimrat entlassen und dann fiel die Einkommensquelle weg. Das ist halt insofern wichtig, weil sie dann eben als Schriftstellerin einen Teil der Familieneinnahmen einfach beibringen musste. Ja, was hat sie geschrieben, die Sophie von La Roche? Denn das hat ja Bettine von Arnim auch wieder beeinflusst, ne? Eine berufstätige Großmutter zu haben. Ne? Das ist ja auch wieder was Besonderes. Also sie hat geschrieben, das Fräulein von Sternheim. Ich habe mich damit, ehrlich gesagt, zum ersten Mal beschäftigt. Hast du das mal gelesen? Mhm. Oder mal
nee, was drüber also gelesen? Den Titel so kenne ich auch, aber nicht gelesen.
Ja, ich fand es dann doch sehr interessant, weil das ist also ja noch vor dem Werther zum Beispiel, berühmter Briefroman von Goethe, ne? Ist ja noch vor dem Werther erschienen. Und es ist eben auch ein Briefroman oder ein empfindsamer Briefroman, so würde man den Werther wahrscheinlich auch bezeichnen. Und es ist der erste deutschsprachige Roman, der von einer Frau verfasst wurde. Und er wurde zuerst anonym veröffentlicht, und zwar von ihrem Cousin Christoph Martin Wieland.
Ach.
Wobei mit Wieland, das war nicht nur ihr Vetter, sondern die hatten auch zumindest wohl mal eine Zeit lang miteinander geliebäugelt. Mhm. Also dieser Roman, Das Fräulein von Sternheim, erschien schon 1770. Und dann wurde nach einiger Zeit eben auch bekannt, wer es geschrieben hat. Dann war das dann nicht mehr anonym, dann war dann klar, dass sie das geschrieben hat. Und sie wurde dadurch berühmt und war dann ab 1780 auch gezwungen, Geld zu verdienen. Sie galt so als Erzieherin der weiblichen Jugend zu Sitte und Anstand. Sie hat dann noch eine Zeitschrift veröffentlicht, die hat irgendwie einen lustigen Namen. Ich habe nicht recherchiert, wo der herkommt. Die Zeitschrift hieß Pomona. 1883 und 84, es gibt nur zwei Jahrgänge. Und der Untertitel ist Für Deutschlands Töchter. Also Deutschland mit T.
Deutschlands Töchter.
Für Deutschlands Töchter. Und das ist auch stark moralisierend. Aber trotzdem, es war so Frauenliteratur als Erfolgsmodell, kann man schon sagen.
Pomona war eine Göttin.
Ah, eine Göttin.
Eine römische Göttin des... Was ist das denn für ein Wort? Des Obstsegens.
Ah, okay. Also irgendwas mit Fruchtbarkeit auf jeden Fall, würde ich mal sagen, oder? Goethe hat sie zunächst verehrt. Und ganz ehrlich, vielleicht hat er ja auch bei seinem Werther mit dem Briefroman sich beeinflussen lassen. Denn sie hat ja auch einen Briefroman geschrieben. Wirft ihr dann aber 1797 geballte Biederkeit vor. Also da hat die Frau von La Roche schon so ein bisschen ihren Ruf in der literarischen Welt eingebüßt. Also Bettine kommt mit Lulu und Meline, so heißen ihre Schwestern, zur Großmutter und erlebt dort ein bisschen eine Fortsetzung ihrer Klostererziehung. Sie hat wieder relativ viel Freiheit. Die Großmutter ist ja auch viel beschäftigt. Und es ist eine recht unsystematische Erziehung. Von allem ein bisschen was. Musik, Zeichnen, Malen, Lesen, ist irgendwie alles dabei. Es gibt eine umfangreiche Bibliothek. Interessanterweise versteckt die Großmutter wohl Goethe vor ihr. Aber sie findet ihn dann trotzdem irgendwann. Also sie ist sehr begabt. Bettine ist einfach hochbegabt. Aber im Nachhinein stilisiert sie sich selbst als bildungsunwillig. Also sie spielt so ein bisschen damit. Sie tut so ein bisschen so, als würde sie das alles nicht interessieren. Aber wenn du dann quasi ihre philosophischen Gedanken liest, dann weißt du, das kommt nicht von irgendwo. Sie hat in Wirklichkeit sehr viel gelesen und sich ihre Gedanken gemacht.
Warum glaubst du, ist das so? Warum tut sie so, als wäre sie nicht?
Tja, warum ist das so? Also vielleicht ist das also eine Antwort, dass ihr nicht gefällt, wie die Geschichten gestrickt sind. Also sie sagt, oder ja, also sie mag keine Geschichte. Also sehr viel wird über männliche Heldentaten erzählt. Und das findet sie langweilig. Sie will nichts von männlichen Heldentaten hören. Also sagt sie lieber, es interessiert mich nicht. Mhm. Und durch Philosophie, sagt sie, fühlt sie sich eingeengt. Also das sind vorgedachte Gedanken, sie will lieber selber denken. Mhm. Also das ist so ihre Art, dann damit umzugehen. Ja, aber ich nehme mal an, dass sie in Wirklichkeit sehr viel, sehr wohl sehr viel gelesen hat. aber sich eben nicht so davon beeindrucken lässt, vielleicht wie vielleicht andere, weil sie ja immer auf der Suche nach ihrer eigenen Wahrheit ist. Mhm.
Naja, und um das dann zu erkennen, dass sie das alles nicht will, muss sie aber natürlich erstmal viel gelesen haben.
Das würde ich auch sagen. Und dass sie sich im Nachhinein, sie hat ihre Kindheit dann, weil sie hat ja dann Bücher geschrieben über sich selbst als Kind oder als junge Frau oder als junges Mädchen. Und da hat sie sich einfach anders dargestellt, als sie wirklich war. Mhm. Und deswegen haben wir irgendwie so zwei Bilder von ihr. Mhm. Also das, wie sie halt in sich selber stilisiert hat, wie sie gesehen werden wollte und das, wie sie wirklich gewesen ist. Das sind so zwei Bettines. Mhm. Ja, sie lernt ihren Bruder 1797 kennen. Ich meine jetzt den Clemens Brentano. Mhm. Da ist sie 12 Jahre alt. Und der regelmäßige Briefwechsel beginnt aber erst 4 Jahre später, also als sie 16 ist. Weil dieser Briefwechsel, der wird dann noch sehr bedeutend, weil sie den dann ja auch als Buch herausgibt. Und Clemens, das ist eine ganz spezielle Beziehung zwischen Clemens und Bettine. Weil Clemens, also sie sind vielleicht nicht von Anfang an, aber als sie dann ein bisschen älter ist, sehr voneinander fasziniert, weil sie sind beide so die kreativen Außenseiter in dieser Familie. Das ist eine Familie von Kaufleuten. Es geht ums Geld verdienen und nicht jetzt darum, irgendwie schöngeistige Sachen zu produzieren, ja, zu musizieren oder was ja für ein Mädchen vielleicht noch angehen würde. Aber der Bruder, der wird ja dann quasi Schriftsteller und das ist eigentlich, das kann er sich auch nur leisten, weil er reich ist. Also er verdient nie wirklich viel mit seiner Schriftstellerei. Er verdient dann schon. Er gibt ja zusammen mit seinem Freund von Arnim, den die Bettine dann später heiratet, zum Beispiel das Knaben Wunderhorn heraus. Das ist so eine Volksliedersammlung. Und er schreibt auch eigene Bücher. Aber reich ist er damit vermutlich nicht geworden. Er war jetzt nicht auf einem Niveau wie Goethe oder so. Und auch der hatte ja noch eine andere Einkommensquelle. Ja, also das ist, insofern sind sie beide Außenseiter und erkennen sich sozusagen. Also sie erkennen was im anderen. Ne? Ja, der Clemens ist dann auch derjenige, der ihr die Lektüre von Goethe empfiehlt, den die Oma vor ihr versteckt hat. Und ihre ganz große Liebe zu Goethe beginnt wohl in dem Moment, ich weiß ehrlich gesagt nicht genau, wann sie die Briefe gefunden hat, aber sie findet irgendwann die Briefe, die dieser ihrer Oma geschrieben hat. Mhm. Weil er war ja ursprünglich mal, bevor er sie mit geballter Biederkeit abgetan hat, ist durchaus von ihr angetan. Ja, jetzt ist sie langsam in einem Alter, wo man ans Heiraten denken muss. Aber das ist für die freiheitsliebende Bettine, so wie ich sie ja bis jetzt beschrieben habe, das dürfte eher schwierig gewesen sein. Ne? Also ja. Wie finde ich jetzt einen Mann, der mich so sein lässt, wie ich bin? Ne? Und der damit einverstanden ist, dass ich sage, ich muss mich zuerst mal selbst lieben. Schwierig. Sehr, sehr schwierig. Sie kommt dann von der Oma, wo ja alle denken, dass sie ja sowieso zu viele Freiheiten hat, zu ihrem Halbbruder Franz nach Frankfurt. Der Franz, das war so der Oberkaufmann. Also,
war ja auch noch ihr Vormund.
Und der war auch ihr Vormund, genau. Und dort soll sie in dem Haushalt, er ist verheiratet mit Antonie, die übrigens Beethoven verehrt hat oder auch von Beethoven verehrt wurde. Aber sie war vor allen Dingen mal Hausfrau. Und das sollte Bettine bei ihr lernen. Und ja, wie gesagt, jetzt denken alle, wahrscheinlich alle außer Bettine selbst, denken ans Heiraten. Mhm. Also Bettine soll heiraten. Mhm. 1803 gibt es dann den ersten reichen Heiratskandidaten, den Bettine aber entsetzt ablehnt. Sie findet, er ist ein Esel. Also trotz der 1000 Gulden pro Jahr, nee, Quatsch, nicht 1000, trotz der 10.000 Gulden pro Jahr, also was ihr Halbbruder Franz und Vormund sehr positiv findet, möchte Bettine den nicht heiraten.
Nicht mal einen Esel der Gold.
Nicht mal einen Esel der Golddukaten scheißt. Oh. Ja, der Clemens Bruder kommt dann auf die Idee, sie könnte doch Friedrich Karl von Savigny heiraten. Doch der, so heißt es, Zitat, fürchtet sich vor ihr. 1804, also heiratet der Friedrich Karl von Savigny dann die Schwester Gunda. Ja, und dann stellt Clemens ihr Achim von Arnim vor. Ja, und weil ja Bettine von Arnim heißt, ahnen wir nun, worauf das hinausläuft. Es geht aber nicht so schnell. Es dauert tatsächlich noch eine ganze Weile, bis die beiden dann tatsächlich heiraten. Aber sie lernen sich kennen und sie freunden sich auch an und fangen auch an, sich ab und zu Briefe zu schreiben. 1805 heiratet die jüngere Schwester von Bettine, Lulu, einen Bankier, und den findet Bettine reich, aber dumm. Ich finde es schön, man findet viele solcher Zitate von ihr, weil sie so viele Briefe auch hinterlassen hat und sie hielt einfach nicht mit ihrer Meinung hinterm Berg.
Ja, gefällt mir.
Ja, jetzt ist die Frage, ja, sie spürt wohl selber, dass sie irgendwie was in sich hat, eine gewisse Begabung, aber es ist wenig Aussicht darauf, dass sie diese Begabung wirklich entfalten kann, denn in ihrem Umfeld gilt einzig und allein die Ehe als erstrebenswert und sie muss ja auch irgendwie versorgt werden. Also sie lebt dann in Marburg, auch eben zum Beispiel bei den Savignys, also bei Gunda und ihrem Mann. Und dann in Kassel bei Lulu und ihrem Bankiersmann und geht 1808 mit den Savignys nach Landshut. Jetzt ist sie 23 Jahre alt. In dieser Zeit hat sie dann auch erstmals Möglichkeiten zu reisen, wenn sie ihre Schwester, also zum Beispiel die Savignys, begleitet hat auf Reisen. Sie hat viele Leute kennengelernt, Philosophen, Theologen, Dichter, zum Beispiel Tieck, Beethoven hat sie kennengelernt. Hat also viele Bekanntschaften gemacht. Aber dieses Gefühl, sich nicht entfalten zu können, das bleibt ihr so ein bisschen. Ja, jetzt müssen wir nochmal zurück zu Bettine und Clemens Brentano. Das ist halt eine wichtige Beziehung gewesen. Sie setzt ihren Bruder dann später mit der Herausgabe dieses Briefwechsels, der heißt Frühlingskranz, ein Denkmal. Und Clemens wirkt in diesem Briefwechsel gutwillig einerseits, aber, also das habe ich auch so empfunden, ich würde nicht nur sagen sehr, sondern extrem übergriffig. Also er glaubt immer zu wissen, was für seine Schwester gut ist. Und Bettine weiß sich aber zumindest im Nachhinein, also in den Briefen, die herausgegeben wurde, zu wehren. Also sie sagt zum Beispiel, mit meinem Mund gebe ich einen Kuss auf deinen. In welcher Sprache kann ich gebieterischer ausrufen, Hals, Maul, Bruder? Also er sagt ihr, was sie lesen soll, wie sie sich bilden soll, was sie unterlassen soll, was sie tun soll. Oder er gibt ihr zum Beispiel auch Handarbeiten auf, ja. Also sie soll ihm zum Beispiel Strümpfe stricken oder sowas, ja. Also er versucht, sie zu erziehen, ja. Dann freundet sie sich mit einem armen Judenmädchen an und wird auch gesehen, wie sie mit ihr die Gasse fegt. Das ist wohl damals ein Riesenskandal. Doch sie will sich das nicht verbieten lassen. Sie sagt, ich will Umgang haben mit allem, was zugleich mit mir auf der Erde lebt. Und ja, der Rat ihres Bruders ist, scheine in der Gesellschaft stets lieber dumm als vorlaut. Also so wirft sie ihm das vor. Ne? Also dein Rat ist, scheine in der Gesellschaft stets lieber dumm als vorlaut. Aber so will sie nicht sein. Mhm. Ja, sie will lieber vorlaut sein als dumm. Mhm. Ab 1804 findet sie dann eine Freundin, nach der sie ja geradezu gesucht hat. Also es hat sie nach einem Austausch auf Augenhöhe gelächzt, nach allem, was man so sehen kann aus den Briefen, hat Clemens das bis zu einem gewissen Teil erfüllt, aber zu einem großen Teil eben auch nicht, weil er sie halt immer erziehen wollte. Und das ist eben Caroline von Günderrode. Caroline von Günderrode war 5 Jahre älter als sie, 1780 in Karlsruhe geboren. Und ihr Vater starb früh, die Familie ist arm und deswegen kommt sie dann im evangelischen Damenstift in Frankfurt unter. Also sie ist sozusagen aus verarmtem guten Hause. Mhm. Also sie studiert Philosophie, Geschichte, Literatur, Mythologie und sie publiziert ihre Werke ab 1804 unter dem Namen Tian. Und da möchte ich jetzt ganz gerne nochmal ein bisschen zitieren, weil das kann man sich gar nicht oft genug vor Augen führen, wie die Männer das damals gesehen haben. nachdem sie dann rausgefunden haben, dass Tian eine Frau ist. Mhm. Friedrich Schlegel zum Beispiel.
Ja.
Mit der Weiblichkeit ist es nun doch vorbei, kommentiert Friedrich Schlegel das Romanvorhaben seiner Schwägerin Caroline. Also sie waren verschwägert. Josef von Eichendorff sieht später die deutsche Salonpoesie der Frauen mit Sorge, denn das Dichten ist mit der weiblichen Natur unvereinbar. Ja, das Anormale und Pikante ihrer Poesie besteht eben darin, dass sie gegen die natürliche Bestimmung und Beschränkung beständig rebelliert und doch nimmermehr heraus kann. Aha, okay. Die natürliche Bestimmung und Beschränkung der Frau ist es eben, den Mund zu halten und nichts zu sagen, ja. Und deswegen, danke Bettine von Arnim, du gehörst zu denen, die sich nicht hat den Mund verbieten lassen. Und auch Clemens Brentano äußert sich zum Thema Frauen mit gewohnter Vollmundigkeit. Große Handlungen eines Weibes, ich kann es kaum vorlesen, so schrecklich ist das, ja. Große Handlungen eines Weibes sind mir immer durchaus fatal gewesen, wenn sie nicht von dem Geschlechtstriebe oder der Mütterlichkeit ausgehen. Das Weib kann nie menschlich groß sein, ohne mir das ekelhafte Geheimnis der Unfruchtbarkeit zu verraten.
Um Gottes Willen.
Also mit anderen Worten, Frauen, die selbstständig denken, Dinge publizieren, die unter Umständen natürlich besser sind auch als das, was Männer geschrieben haben zu der Zeit, die sind per se keine Frauen mehr. Ja. Ja, denen wird die Weiblichkeit abgesprochen, ja. Schlicht und ergreifend. Die können keine Kinder mehr kriegen. Was war das für eine Welt? Unglaublich.
Ja.
Die Autorin jetzt der Biografie, der Bettine-Biografie, die ich gelesen habe, ihr Fazit ist, vor Begabung, Können und Fleiß ist zu diesen Zeiten von einer Dichterin vor allem eines gefragt, Robustheit. Also du musstest ja irgendwie das aushalten. Mhm. Ja. Und diese Robustheit, die fehlte eben Caroline von Günderode. Also sie hatte eine problembehaftete Kindheit, sie hatte schwere Verluste in der Familie zu erleiden. Dann hatte sie noch eine Augenkrankheit, sie litt unter quälenden Kopfschmerzen. Sie fand keinen Ehemann oder beziehungsweise sie war dann unglücklich verliebt. Und das belastete sie alles. Und auch Caroline von Günderode, von ihr gibt es das Zitat, mein Leben ist so leer, ich habe so viele langweilige und unausgefüllte Stunden. Mhm. Und diese beiden Frauen, die freunden sich also an und für ein Jahr lang ist das recht intensiv. Aber dann verliebt sich Caroline von Günderode in einen Mann, der hieß Kreuzer, ein Altertumswissenschaftler, der, so heißt es, aus Pflichtgefühl eine 13 Jahre ältere Witwe geheiratet hat, und zwar die Frau seines früheren Professors. Also der Professor starb und er hat die Witwe geheiratet. Aber es scheint nicht so die ganz große Liebe gewesen zu sein. Er verliebt sich dann in Caroline und die haben ein Liebesverhältnis. Er spricht auch immer wieder davon, sich scheiden zu lassen. Doch dann wird er krank und seine angetraute Ehefrau pflegt ihn und daraufhin bricht er also mit der Günderode. Ja, in moderner Zeit würde er ihr jetzt wahrscheinlich eine WhatsApp oder eine SMS schreiben, aber damals hat er ihr die Nachricht von einer dritten Person überbringen lassen.
Sehr schön.
Ja, also sie erfährt dann, Caroline erfährt dann, dass Kreuzer mit ihr bricht, dass er sich nicht scheiden lässt, dass er sie nicht heiraten wird und das bricht ihr das Herz. Mhm. Mit Bettine, mit ihrer Freundin, hat sie zuvor leider auch schon gebrochen und zwar mochte der Kreuzer die nicht. Also der Kreuzer gehörte zu den Männern, die Bettine von Arnim abgelehnt haben und er meinte, sie hätte einen schlechten Einfluss auf Caroline. Und Bettine war da auch ziemlich enttäuscht und hat von Caroline von Günderode ihre Briefe zurückverlangt. Noch bevor die sich dann wiederum aus Kummer über dieses gescheiterte Liebesverhältnis das Leben genommen hat. Das ist bekannt, das weiß man, dass die sich halt mit einem Dolch ins Herz gestochen hat, irgendwo am Ufer des Rheins. Ja, und dass sie sich vorher angeblich wohl irgendwie von einem Mediziner erklären ließ, wie sie das genau machen muss, damit es auch passt. Mhm. Aber dadurch, dass Bettine sich die Briefe hat zurückgeben lassen, hatte sie eben dann auch Stoff, um später ihrer Freundin ein Denkmal zu setzen, weil sie hat ja dann diesen Briefroman herausgegeben. Und der heißt auch einfach Die Günderode. Und auch da hat sie dann sehr wahrscheinlich auch wieder eingegriffen in die Briefe. Aber es geht auf jeden Fall daraus hervor, dass sie ihr verziehen hat, ja, also dass sie mit ihr gebrochen hat.
Und gibt es denn so direktere Zeugnisse, also was sie direkt nach dem Tod irgendwie geschrieben hat?
Also man weiß, dass sie um sie getrauert hat. Und zwar tief getrauert hat. Also nach dem Tod der Freundin braucht Bettine eine neue Freundin. Und das ist dann Frau Rath. Weißt du, wer Frau Rath ist?
Ist das jetzt die Frau von Goethe?
Nee, die Mutter.
Die Mutter, ja, richtig, richtig.
Frau Rath.
Und oder die hat ihr dann so viel über Goethe erzählt und das hat sie dann in ihrem Buch irgendwie alles untergebracht oder so?
Richtig, genau so war es, genau so war es. Also nee, mit der Frau von Goethe, die hat sie auch gekannt.
Aber die mochte sie nicht.
Nee, das war ganz schlimm. Also das führte zu einem Zerwürfnis sogar, ja. Also sie pflegt sehr engen Kontakt zu Goethes Mutter und auch beide Frauen sagen so, ich brauche eine Freundin. Also sie sind, also das ist für beide, trotz des großen Altersunterschieds, wirklich eine sehr wichtige Beziehung gewesen. Also die Frau Rath, die Mutter von Goethe, lebte in Frankfurt, Moment, 1731, sie war dann 75 Jahre alt, als diese Freundschaft begann. Mhm. Bettine war einfach da, die hat ihr zugehört, die hat sich zu ihr gesetzt und die haben stundenlang geredet. Und das haben sie wohl beide sehr genossen. Die war vorher einfach ein bisschen einsam gewesen. Sie sagt dann auch zu Bettine, sie solle sie Mutter nennen. Mhm. Also die Verbindung ist sehr tief und die ist jetzt auch nicht auf Goethe beschränkt, auch wenn sie viel über Goethe reden. Ja, also Bettine schreibt alles auf, was die Mutter über ihren Sohn erzählt. Und sie sprechen beide auch von Seelenverwandtschaft. Und in dem Buch, was sie dann später veröffentlicht, dies Buch gehört dem König, also wo die Widmung der Titel ist, führt diese Frau Rath fiktive Gespräche mit Königin Luise. Also sie setzt auch Frau Rath ein gewisses Denkmal. Mhm. Indem sie als Person auftreten lässt. Aber das sind fiktive Gespräche, also sie erfindet das alles. Auch, ich glaube, da sind auch Briefe drin, die angeblich Goethes Mutter geschrieben hat. Und davon ist wohl nur einer sozusagen echt. Die anderen hat Bettine erfunden.
Na, interessant. Ich hatte das halt irgendwie so nebenbei gelesen und dachte immer, das wäre so eine, wirklich, dass die Bettine das irgendwie so ein bisschen ausgenutzt hätte, um dann da irgendwelche Sachen über Goethe zu erfahren, aber dass die richtig befreundet waren und bei so einem großen Altersunterschied, interessant, schön.
Ja, die waren richtig befreundet und das Interessante ist allerdings auch, zu der Zeit hat sie ja auch, sie wollte ja immer gerne Kontakt mit Goethe haben, das hat mal mehr, mal weniger gut geklappt, aber er hat sie wohl tatsächlich auch drum gebeten, alles aufzuschreiben und ihm dann zu schicken. Mhm. Also er hat sie, weil er lebte ja in Weimar. Er hat Bettine da auch ein bisschen benutzt dafür, ne? Und sie hat ihm auch mehr oder weniger vorgeworfen, hat gesagt, ja, ich bin hier, ich rede mit ihrer Mutter, die war da schon krank, die war alt, ja. Es war klar, die lebt nicht mehr lange. Gesagt, ich sitze hier zu Füßen, sie saß wohl immer auf so einem Schemel. Und warum ist er nicht hier? Ne? Das hat sie dem guten Herrn Goethe schon auch mal beigepeilt, ja. Dass sie praktisch wie eine Stellvertreterin da ist, ja. Ja, Achim von Arnim, also sie muss ja jetzt irgendwann mal heiraten, ja. Ne? Wir haben es ja schon gesagt, ja. Also, aber man sieht, da ist doch eine ganze Menge auch in ihrem Leben passiert. Das ist, was sie dann später, ich sag jetzt mal, verwurstelt hat in ihren Büchern. Achim von Arnim war ein Freund von ihrem Bruder Clemens. Die haben gemeinsame Rheinreisen gemacht, das ist bekannt. 1805 hielt der Achim sich auch mal länger in Frankfurt auf. Dann gab es einen Briefwechsel zwischen ihm und ihr, also zwischen ihm und Bettine. 1807 hat Achim Liebeskummer wegen einer anderen, das schreiben sie sich auch. Und Bettine turtelt mit Ludwig Tieck in dieser Zeit. Also ich hatte ja schon gesagt, sie hat in der Zeit in den Haushalten ihrer Schwestern doch recht viel Kontakt zu allen möglichen Leuten. Ne? Also es ist nicht die Liebe, die erste auf die, ne, wie heißt es, Liebe auf den ersten Blick zwischen Achim und Bettine. Aber sie freunden sich an, sie schreiben sich. Und Bettine sagt auch mal, ich wäre ihr Bruder oder Freund. Mhm. Ne, weil sie merkt irgendwie, da ist jemand, mit dem kann ich gut, aber ein Ehemann ist für was anderes da. Und ja, so eine Freundschaft zwischen Frauen und Männern, wie sie sich das vorstellt, gibt es vielleicht gar nicht, ja. Oder sie sagt später dann, als die Beziehung ein bisschen gediehen ist, du sollst mich nicht lieben wie andere, sondern ganz allein wie mich. Also auch das ist wieder so dieses, ich bin ich, ja, und ich bin nicht vergleichbar. Der Achim von Arnim, der wirkt ein bisschen unentschlossen, was er mit seinem Leben anfangen soll. Er ist also adliger Herkunft. Er ist jetzt aber auch nicht super reich, also nicht wie die Brentanos. Und er weiß nicht so genau, er macht mal dies, mal das. Er schreibt so ein bisschen, bringt diesen Knaben Wunderhorn heraus und auch ein paar eigene Werke. Und dann stirbt seine Großmutter, die ihn auch erzogen hat. Und setzt aber nicht ihn, sondern seine Kinder als Erben ein und Achim als Vermögensverwalter. Ganz schön schlau von der Oma, weil er ist nicht verheiratet, hat keine Kinder. Also was muss er jetzt machen?
Heirat, er braucht Kinder.
Er muss Kinder kriegen. Er braucht jetzt auch mal eine Frau. Ja. Und Bettine ist inzwischen 25 Jahre alt und weil sie sich ja nun schon angefreundet haben und eigentlich ganz gut verstehen, macht er ihren Heiratsantrag. Hm. Also es ist irgendwie keine Vernunft-Ehe in dem Sinne. Es ist aber auch keine Liebesheirat in dem Sinne. Es ist irgendwie so eine Heirat aus gegenseitiger Wertschätzung. Mhm. Und das ist wahrscheinlich nicht das Schlechteste, was ihr hat passieren können. Er war wohl ein sehr schöner Mann, heißt es. Also er muss sehr gut ausgesehen haben. Vielleicht auch nicht schlecht. Sie verloben sich 1810 im Dezember und im März 1811 heiraten sie. Und die frühen Ehebriefe sind Liebeserklärungen. Also die beiden verlieben sich ineinander. Sie haben dann anscheinend doch auch eine wirklich enge Beziehung. Sie leben zu Beginn in Berlin. Er hat alle möglichen Karrierepläne, die sich aber alle zerschlagen. Er findet nichts im Staatsdienst, er findet keine Stelle als Offizier. Und deswegen gehen sie auf das Gut, was er geerbt hat, das Gut Wiepersdorf. Und kriegen dann viele Kinder. Ich sage nur mal die Namen. Freimund, Siegmund, Friedemund, Kühnemund. Und dann kommt eine Maximiliane, eine Armgard und die Nachzüglerin Gisela. Also sieben Kinder sind's. Und das Bemerkenswerte ist, das muss man wirklich sagen, das muss man Bettine von Arnim auch wieder hoch anrechnen, dass sie alle sieben Kinder durchbringt. Weil das war damals absolut nicht die Regel. Da ist bestimmt ein Drittel als Säugling gestorben, aber nicht bei ihr. Und sie hat auch nicht auf die sogenannte Schulmedizin vertraut. Sie war eine Anhängerin von Hahnemann, also eine Anhängerin der Homöopathie. Was vor allen Dingen damals insofern positiv war, dass man nicht schulmedizinisch behandelt hat. Denn das waren oft brachiale Methoden und die haben die Menschen oft kränker gemacht, als sie waren. Mhm. Und sie hat wohl sehr viel Zeit am Bett ihrer Kinder verbracht, wenn die krank waren. Also sie hatte da eine ungeheure Ausdauer und hat die alle durchgebracht. Das Einzige ist dann, dass einer der Söhne mit 18, glaube ich, verstarb, als er in die Spree gesprungen ist, kopfüber, und sich dann irgendwie einen Schädelbruch zugezogen hat. Und das hat er leider nicht überlebt. Aber da war er schon, ja, ein junger Mann. Sie gehen also erstmal nach Gut Wiepersdorf und das Problem ist, dass sie fühlt sich da überhaupt nicht wohl. Sie braucht die Großstadt, sie braucht den Austausch, sie braucht die Kultur. Sie kommt überhaupt nicht zurecht, ja. Ihre Schwangerschaften sind übrigens schwer. Da gibt es auch ein sehr schönes Zitat. Manchmal befällt mich der Wahn, ich sei schwanger und dann erfüllt mich eine unsägliche Angst, die ich gern mit einer anderen Krankheit umtauschen möchte. Also sie hat immer sehr gelitten. Sie hat sich sehr viel übergeben und war einfach, das hat ihr überhaupt nicht gut getan. Ich habe da noch eine Zahl, also jede 12. Frau ist Ende des 18. Jahrhunderts oder Beginn des 19. im Kindbett verstorben. Das ist also schon, diese Angst ist durchaus auch real und verständlich, so sehr sie dann ihre Kinder geliebt haben. Ja, sie geht dann eben nach Berlin, das Ehepaar, also mit den Kindern, sie lebt dann in Berlin und das Ehepaar hat immer wieder Konflikte. Und in den Briefen ist auch ersichtlich, was das für Konflikte sind. Es geht sehr oft ums Geld, es geht oft um die Erziehung. Er ist wesentlich konservativer als sie. Also er ist der Meinung, sie ist zu lax. Das kann man sich ja vorstellen, ja, bei allem, was ich gesagt habe an Zitaten, wie sehr sie Freiheit geliebt hat, ja, und so wollte sie auch ihre Kinder erziehen, ja, dass sie sich selbst finden, dass sie machen können, was sie wollen.
Ja.
Und ihr Mann hatte halt sehr konservative Vorstellungen. Und das Geld war immer ein Problem. Und es war ein Problem, dass sie der Meinung war, dass er sich nicht genug entfaltet. Dass er nicht genug als Schriftsteller tätig ist, sondern verbauert, wie sie das genannt hat.
Mhm.
Du verbauerst immer mehr, hat sie ihm vorgeworfen. Das war ein ewiger Kampf. Und das macht diese Briefe auch so interessant, die sich geschrieben haben. Also sie beschwört ihn, seine geistigen Freiräume zu nutzen und versucht es auch für sich. Achim ist ein bisschen beleidigt. Ja, er sagt dann zum Beispiel, ich will lieber die Einsamkeit hier ertragen, als dir oder die Kinder mit meiner Existenz zu stören.
Ist ja beleidigt.
Ziemlich beleidigt. Bettina hat halt ein bisschen eigenes Geld von ihrer Familie, was ihr eine gewisse Unabhängigkeit verschafft. Dann passiert aber was Schlimmes, denn mit 49 Jahren verstirbt Achim von Arnim sehr plötzlich. Und die jüngste Tochter Gisela, die ist da erst 4 Jahre alt.
Mhm.
Ja, aber Bettina hat eine gewisse innere Stärke. Und wenn sie auch um ihren Mann trauert, erkennt sie doch auch in ihrer Witwenschaft die Chance auf einen Neubeginn. Und sie tröstet sich damit, dass er ihr als Gesprächspartner erhalten bleibt. Also weil sie die Gespräche in ihrem Kopf führt.
Mhm.
Ja. Also so sagt sie das jedenfalls. Ja, Beziehung zu Goethe, denn sie hat ja dann das Buch geschrieben, Goethes Briefwechsel mit einem Kinde, wobei sie war bei diesem Briefwechsel eigentlich gar kein Kind, sie war eher eine junge Frau. Bettina ist völlig begeistert von ihm, sie war so ein richtiges Fangirl, aber Goethe ist eigentlich eher kühl und er bleibt das auch, ja. Also sie schreibt ihm zwischen 1807 und 1811 41 Briefe und Goethe schreibt ihr 17, die teilweise von einem Sekretär verfasst wurden. Und er nutzt sie dann so ein bisschen als Quelle und verwendet diese Notizen auch zum Beispiel für sein Werk Dichtung und Wahrheit. Teilweise sogar wortwörtlich, was sie ihm geschrieben hat. Ja, dann sie plant also auch ein Goethe-Monument und zeichnet es auch selbst, also eine Büste, ja. Und sie zeigt es ihm 1824 und danach ist Goethe kurzzeitig etwas gnädiger gestimmt und dann auch wieder nicht. Das stört sie aber nicht, die macht da trotzdem später einen Roman draus. Also, nee, ja, also eine Publikation, die sie sehr berühmt macht.
So machen Schriftstellerinnen das.
Genau, genau. Also, ja, und in ihrem Roman inszeniert sie das alles. Es ist ein gewisser Geniekult, ja, den sie da betreibt. Und der Clemens, ihr Bruder, sagt dann noch, also weder ihr Mann, also Achim, der ja sein Freund gewesen ist, noch Goethe hätten diese Veröffentlichung gut geheißen. Sie hat ja auch gewartet, bis beide nicht mehr waren, bevor sie das gemacht hat. Ja. Also sie trifft auf massiven Widerstand der Familie, als sie dieses Buch herausbringt. Also auch zum Beispiel ihre Schwester Gunda oder auch ihr Sohn Siegmund sind absolut dagegen. Also ihr Sohn ist da 22 Jahre alt und er ist preußischer Beamter. Und er hat einfach Angst um seine Position, um seinen Posten. Ja. Und er hofft wohl schlicht und ergreifend, dass es sich nicht verkauft. Ist aber nicht so. Also der Erstdruck ist 1835 und die erste Auflage von 5000 Stück ist sogar sehr schnell verkauft. Und sie ist auf einen Schlag eine berühmte Frau. Die Reaktionen sind sehr zwiespältig. Ein Problem ist eben, dass sie eine Frau ist. Also Nikolaus Lenau wird da zitiert mit den Worten, ein Weib kann nichts Höheres als ein Weib sein. Oder man sieht die Gefahr, dass die deutsche Literatur das Eigentum der Frauen werden könnte. Gottes Willen. Und da gibt es noch einen Herrn, der hieß Markgraf und der hat gesagt, die Gabe der Produktion ist den Frauen nicht gegeben, die Produktion ist des Mannes. Also mit solchen Dingen, Zitaten, Aussagen wurde eine Veröffentlichung einer Frau kommentiert.
Mhm.
Ja, dann wird sie aber zur Hoffnungsträgerin der aufbegehrenden deutschen Jugend. Also es gab ja damals eine Bewegung, die nannte sich Junges Deutschland. Das war also eine politische Bewegung. Wie gesagt, Hambacher Fest 1832, die Studentenbewegung und die Schriftsteller des Jungen Deutschland, die haben eben zu ihr aufgesehen. Und ja, dazu passt dann eben dieses schon mehrfach erwähnte Buch. Dieses Buch gehört dem König. Man muss dazu sagen, sie war keine Demokratin in dem Sinne. Sie wollte nicht jetzt das Königtum abschaffen. Aber sie glaubte an einen guten König, an so den Volkskönig, der für alles sorgt. Ja. Und sie hat quasi die Forderung, der König soll revolutionär werden. Mhm. Ja, das war natürlich völlig utopisch. Also da hat sie die Wirklichkeit wirklich verkannt. Ja. Sie fordert quasi eine Einheit von König und Demagogen. Also sie korrespondiert tatsächlich mit Friedrich Wilhelm, also auch schon zu der Zeit, wo er Kronprinz war, und setzt sich zum Beispiel für die Gebrüder Grimm ein. Waren die sogenannten Göttinger Sieben, die wegen ihrer liberalen Ansichten entlassen wurden und dann tatsächlich in Berlin Aufnahme gefunden haben. Also die Grimms kamen dann nach Berlin. Es gibt dann eine Cholera-Epidemie in Berlin und Bettine berührt das sehr. Sie versucht, die ärgste Not zu lindern. Und sie bleibt auch in Berlin, auch wenn sie ihre Kinder zu Verwandten schickt. Sie sammelt Geld, sie organisiert Kleidung, Schuhe, Decken und so weiter. Karitativ waren damals alle Damen tätig. Also das gehörte irgendwie dazu. Aber bemerkenswert ist Bettines Ansicht dazu. Sie sagt nämlich, man soll Mitleid mit niemandem haben. Man soll sich schämen, dass es so werden konnte. Also sie erkennt irgendwie, dass die Gesellschaft mit dafür verantwortlich ist, dass es den Armen schlecht geht und dass sie ihnen mit Mitleid in dem Sinne nicht gedient ist.
Also man braucht mehr als Mitleid, will sie sagen.
Man braucht mehr als Mitleid, ja. Also sie nennt das die Wohltäterei, die den Gebern schmeichelt und die Nehmenden demütigt. Die nennt sie Tugendgekitzel. Und wegen dieser Not, die sie sieht, wird sie eben auch politisch und hofft eben auf dieses soziale Königstum. In ihrem Buch lehnt sie sich dann sehr weit aus dem Fenster. Da ist sogar sowas enthalten wie eine Sozialreportage, die sie einem jungen Schweizer abkauft. Das heißt Erfahrungen eines jungen Schweizers im Vogtland. Und diesen Text, den nimmt sie wortwörtlich mit auf in ihr Buch. Und irgendwie hat sie wohl diese Fantasie, dass der König dieses Buch, was ihm gewidmet ist, dass er das liest und erkennt, was alles falsch läuft.
Schön wär's.
Ja, ich hätte es mir wirklich gewünscht, aber da war sie eine Träumerin vielleicht. Also da hat sie die Realitäten wirklich komplett verkannt. Vielleicht hatte sie auch durch den schriftstellerischen Erfolg, den sie ja schon hatte, sich da irgendwie was erträumt. Man weiß es nicht, ja.
Gibt es denn irgendeine Reaktion vom König oder vom Hof, dass der Hof vielleicht sogar sagt, tu das Buch weg, wir wollen da nichts mit zu tun haben?
Der Hof, ja. Also in Bayern und Österreich wird das Buch verboten. Mhm. Aber die Preußen reagieren gelassen. Aber warum? Sie reagieren gelassen, weil sie glauben, dass Form und Sprache sich nicht für eine größere Verbreitung eignen.
Also das Buch ist so schlecht, das ist uns sowieso egal.
Es ist halt so geschrieben, so anspruchsvoll, wohl auch ein bisschen chaotisch. Also die Werke von Bettine von Arnim zeichnen sich jetzt nicht durch irgendeine großartige Stringenz aus. Das sind mehr so Collagen. Und das trifft auch auf dieses Buch zu. Das ist nicht sonderlich gut lesbar.
Nee, ich habe da nämlich auch mal reingelesen. Ich fand es nicht lesbar.
Ja. Aber, und deswegen bin ich so dankbar, dass es Leute gibt, die sich die Mühe machen, sich mit diesem Werk von Bettine von Arnim so auseinanderzusetzen. Weil man findet so viele so großartige Zitate von ihr. Da könnte man ja ein ganzes Zitatenheft mitfüllen. Mhm. Ja. Oder ja, wirklich inspirierend für Frauen ihrer Zeit, aber auch heute noch. Ja. Dinge, die sie gesagt hat oder wie sie gedacht hat. Ja. Ja, also wie gesagt, das Werk hat keinen großen Impact, würde man vielleicht sagen. Es gibt noch ein Folgewerk, dem es aber genauso ergeht. Also da passiert nicht viel. Ich werde vielleicht in die Shownotes ein Zitat reinstellen aus dieser Sozialreportage, weil das ist wirklich interessant. Wenn man das liest und bedenkt, dass Bettine von Arnim das aufgenommen hat, dann merkt man auch, was sie sich erhofft hat, das Leiden der armen Bevölkerung zu lindern und wie gesagt die Ursachen zu bekämpfen. Mhm. Dazu kam es aber dann eben nicht. Ja, plötzlich findet sie sich also irgendwie im Lager der Staatsfeinde wieder. Ne? Sie hatte also einen literarischen Salon in Berlin. Und als dann 1848 die Revolution ausbricht, geht der Riss sozusagen auch durch die Familie von Arnim. Also auf der einen Seite sind zum Beispiel ihre Tochter Maxe und Siegmund und Armgard und die Savinis, also ihr Schwager und ihre Schwester. Und auf der anderen Seite sind Bettine und Gisela, ihre jüngste Tochter, und der Rest der Kinder. Mhm. Also die sind dann auf einmal politisch in zwei Lagern. Und im Hause von Arnim, so heißt es, hat es ab dem Zeitpunkt dann auch zwei Salons gegeben, nämlich einen demokratischen und einen aristokratischen. Mhm. Sie bekommt dann gesundheitliche Probleme und stirbt 1859 mit 74 Jahren. Mhm. Das war also Bettines Leben. Über den Nachlass muss man sagen, dass die konservativen Familienmitglieder dafür sorgen, dass der unter Verschluss bleibt. Also man fürchtet selbst im Nachhinein noch, was da rausquellen könnte. Aus finanziellen Gründen wird der Nachlass dann im Jahr 1929 versteigert und ist jetzt verstreut oder verloren.
Ja.
Und die politische Bettine ist in Vergessenheit geraten. In der DDR begann die Wiederentdeckung oder die Aufarbeitung in den 1950er Jahren und in der BRD haben die 68er Bettine von Arnim so ein bisschen wiederentdeckt. Mhm. Als Fazit kann man vielleicht sagen, dass sie also die Einzige ist, die dieses freiheitlich-individualistische Denken der Frühromantik auch in einen Kampf um politische Freiheit und gesellschaftliche Gerechtigkeit überführt. Die in ihrer Jugend vielleicht noch rebellischen Herren, also Brentano oder die Brüder Schlegel, Eichendorff, von Görres, die verabschieden sich alle in Richtung Katholizismus. Der Bruder von Bettine, Clemens Brentano, der wird fürchterlich katholisch. Der sitzt mehrere Jahre, glaube ich sogar, am Bett einer sterbenden Nonne und schreibt ihre Visionen auf. Mhm. Ja, während seine Schwester was ganz anderes macht. Also die haben sich wirklich auseinanderentwickelt.
Ja,
bewundernswert finde ich absolut ihren Mut. Sie hat immer, alle haben immer gesagt, mach's nicht. Und was hat sie gemacht? Sie hat's gemacht.
Ja, das, was sie wollte.
Sie war extrem eigensinnig. Sie hatte ein gewisses Verantwortungsgefühl. Sie hat ihre Kinder durchgebracht durch wirklich schwere Zeiten. Also sie hat auch da einen großen Eigensinn bewiesen. Sie war sehr individuell. Sie hatte ein großes Gerechtigkeitsgefühl und hat sich auch da nicht reinreden lassen. Sogar ihr Mann galt als Antisemit, aber sie war es nicht. Mhm. Das war ihr so fern, ja.
Und das ist jetzt so ein anderes Bild als das von dem kleinen Kobold, der irgendwie komisch auf dem Tisch sitzt.
Das denke ich eben auch. Und deswegen, als ich mich dann mit ihrer Biografie befasst habe, habe ich auch gedacht, wow, was für eine Frau.
Ja.
Ich meine, das ist vielleicht auch die Quelle werde ich natürlich verlinken, die von dieser Michaela Diers heißt die Autorin, von der ich jetzt die Biografie zugrunde gelegt habe, die halt diese ganzen Zitate auch so ausgegraben hat aus diesem Werk, was wie gesagt schon ein bisschen unübersichtlich ist vielleicht, ja. Mhm. Und nicht leicht zu lesen.
Ja, da sind wir sehr dankbar für.
Und jetzt haben wir halt noch diesen Podcast. Ich hoffe, es war nicht zu lang. Ich hoffe, ihr seid dabei geblieben. Wenn ihr bis hierhin gehört habt, könnt ihr uns ja eine gute Bewertung hinterlassen.
Genau. Oh, wir sind jetzt übrigens auch auf Ko-fi.com präsent, wenn jemand von euch uns eine kleine Spende hinterlassen möchte. Ihr könnt einfach auf unserer Website schauen, frauenlebenpodcast.de, da gibt es so einen kleinen Button. Wenn ihr uns einen Kaffee ausgeben wollt, dann freuen wir uns auch. Und über ganz viele Sterne auf Spotify und wo ihr uns sonst so hört. Du kannst jetzt bestimmt auch erstmal einen Kaffee gebrauchen, oder? Nach den vielen Reden.
Ich glaube, ich sollte eher Wasser trinken.
Das auch, ja.
Ja, also soweit also zu Bettine von Arnim.
Ja, vielen, vielen Dank. Super interessant. Tolle Frau.
Tolle Frau, finde ich auch.
Ja, die hat auch eine extra lange Folge verdient.
Ja, ist ein bisschen länger geworden, ne?
Macht nichts.
Aber wir machen dann auch wieder kürzere, versprochen. Gut, dann
danke
bis zum nächsten Mal, oder?
Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Tschüss.
Wenn euch diese Folge gefallen hat, findet ihr unter frauenleben-podcast.de weitere Informationen und Blogartikel zu unseren inspirierenden Frauen und ihr erfahrt auch mehr darüber, wer wir so sind und was wir außer Podcasts noch machen, nämlich zum Beispiel historische Romanbiografien und andere Bücher zu schreiben. Ihr findet uns auch unter petra-hucke.de und susannepopp.de.